möchte jetzt gleich den Professor Schäuber bitten, uns zu erzählen, wie die Chirurgie, ja, die ja auch ganz tolle Ergebnisse hat, die neuen Chirurgien, wie die im Wandel der Zeit sich darstellen.
Ja, grüß Gott, vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich hier sprechen darf. Und ich habe einen kurzen Vortrag, weil die Chirurgie eigentlich der leichteste Teil ist. Wenn die schwierige Arbeit, nämlich die Diagnostik und die Lokalisierung geschafft ist, dann dürfen wir den Rest erledigen. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Indikation. Und um auch ein bisschen was zur Geschichte zu sagen, zur Entwicklung der Chirurgie. 1902 wurde das erste Mal ein Nebennieren-Eingriff beschrieben vom Küster, und damals war die Letalität der Nebennierenchirurgie bei 67%. 67% der Patienten sind an der Operation verstorben, und der Sukkus war, das ist eigentlich nicht so schlecht, das probieren wir weiter. Das war 1902, ist nicht so wahnsinnig lange her. Heute sind wir nahe 0%, und der Goldstandard ist die minimalinvasive Arthrektomie, also wir streiten uns nur, ob laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch. Und mittlerweile wird auch die robotergestützte Chirurgie machen, die für die Nebennierenchirurgie selbst keinen Vorteil bringt, aber insgesamt große Vorteile birgt. Der Conn ist sehr spät beschrieben worden von einem Amerikaner, Jerome Conn. Der hat den primären Hyperaldosteronismus erst 1954 beschrieben anhand einer Hausfrau, die er von dem Conn-Syndrom befreien konnte mit einem 4 cm Tumor. Das ist sehr groß für ein Conn-Adenom, sind ja meistens nur 2 cm. Aber bei den Erstbeschreibungen hat man halt meistens sehr fortgeschrittene Fälle. Also es ist eigentlich ein für die Chirurgie auch recht neues Krankheitsbild. Für uns ist die entscheidende Frage, ist es eine unilaterale oder eine bilaterale Sekretion? Und darum ging es ja auch im letzten Vortrag. Wir sind also sehr angewiesen auf eine funktionelle Bildgebung oder auf ein Venensampling, um zu entscheiden, dass die Chirurgie überhaupt Sinn macht. Das Unangenehmste für einen Chirurgen ist, wenn er einen operativen Eingriff in Vollnarkose macht mit einer gewissen Morbidität, die man immer eingeht, und dann war es sinnlos, weil die andere Seite das Problem weiter bestehen lässt. Das heißt, für uns ist das die relevante Frage, wo die Johanna eben gerade versucht hat, ihre Sicht zu teilen. Und da gibt es eben diese vier Möglichkeiten. CT und MRT, habe ich eben in meiner Meldung schon gesagt, sind zwar hilfreich, einen Tumor zu finden, aber nicht hilfreich zu sagen, ob der das Hormon, das Aldosteron produziert oder nicht. Die J131-Sintigraphie ist da schon besser, aber wir haben gehört, wie aufwendig das ist. Das selektive Venensampling war über Jahrzehnte der Goldstandard. Wenn das richtig gemacht ist und sorgsam abgenommen ist, ist das die Wahrheit. Leider sind besonders auch bei uns, wo das immer ein anderer Radiologe macht und nicht ein Motivierter, das ständig probiert, die Ergebnisse sehr schlecht, und in fast 50% der Fälle wird die rechte Nebennierenvene nicht ordentlich getroffen, und damit ist das Ergebnis eigentlich wertlos. Und das muss man einem Patienten erklären, dass er 2 Stunden auf dem Röntgentisch liegt, ein Loch im Bein hat, eine sehr unangenehme Untersuchung hat und das dann völlig wertlos ist. Aber an sich ist das natürlich die für den Chirurgen aussagenkräftigste und beste Untersuchung. Und über den Pentixafor-Test haben wir jetzt gerade schon ganz viel gehört. Das zeige ich immer so ein Venensampling, das ist nämlich ganz interessant. Die Nebennieren, die hier schematisch dargestellt sind, können unterschiedlich groß sein. Und das Aldosteron kann ich immer nur im Verhältnis zur Größe der Nebenniere sehen. Und die Größe der Nebenniere kann ich ganz gut abschätzen, wenn ich das Cortisol mitmesse. Das wäre hier 29 und hier 42. Wir sehen also, dass in diesem Fall die linke deutlich größer wäre. Das Aldosteron in der linken ist aber 86 und in der rechten über 7000. Das heißt, da ist klar, dass ich ein Adenom in dieser Seite habe. Man rechnet dann ein Ratio aus, und die ist hier 3,38. Und damit ist das ganz eindeutig. Das ist also sehr schön zu sagen. Also 3,38 ist es unterhalb, und 244 ist es in der Nebennierenvene. Wie Sie sehen, ist die hier sehr kurz. Hier kann man, auch wenn man in der Nierenvene abnimmt, oft sehr hohe Werte messen, aber man kommt hier eben deutlich leichter hinein, wenn man den längeren Vorlauf hat. Chirurgie. Wir kommen eigentlich erst dran, wenn wir wissen, es ist rechts oder links. Die offene Adrenalektomie ist heute nicht mehr gefragt, außer bei mehrfach voroperierten Patienten, und dann lässt sich meistens ein anderer Weg finden. Der klassische Weg ist der transperitoneale Zugang. Da geht man ähnlich wie bei einer Gallenblase unter dem Rippenbogen mit 3 Trokanen ein oder mit 4 Trokanen auf der linken Seite und kann das sehr leicht erreichen. Die Operationszeit sind ungefähr 40 Minuten. Die Operationsschwierigkeit ist ähnlich wie bei einer Gallenblase. Ja, es kann auch ähnlich viel passieren, wenn man es nicht richtig macht, aber es ist eigentlich eine leichte, schnelle Operation, wo der Patient am nächsten Tag nach Hause geht. Bei der transperitonealen Methode muss ich natürlich durch das Peritoneum gehen, wie der Name sagt. Da haben die Patienten schon ein bisschen ein Weh nach der Operation. Bei der retroperitonealen, die Sie hier sehen, gehen Sie praktisch nicht das Peritoneum, bleiben retroperitoneal, weil Sie unter der 12. Rippe von dorsal her zugehen. Da können die Patienten, wenn sie aufstehen am Abend, schon über den Flur laufen und verlassen auch am nächsten Tag das Krankenhaus und bleiben den ersten Tag eigentlich nur drin, dass wir eine etwaige Nachblutung oder so etwas nicht übersehen und dass wir, wenn das ein hormonproduzierender Tumor war, ein bisschen schauen können, wie sich das auf den Blutdruck auswirkt. Wir setzen ja bei diesen Patienten sämtliche Blutdruckmedikamente ab, sofort nach der Operation. Das ist bei den Phäochromozytom-Patienten noch relevanter, aber auch bei den Korn-Patienten ist das wirklich schön, wenn man Patienten hat, die über Jahre Blutdruckmedikamente nehmen und die von einem Tag auf den anderen keine mehr brauchen und der Blutdruck ist 120 systolisch. Das ist also wirklich, die Patienten sind glücklich und gehen nach Hause. Das wäre der Zugang von dieser retroperitoskopischen Methode. Das ist die wir in Wien eingeführt haben. Wir haben die aus Deutschland geholt, wo der Professor Walz die entwickelt hat eigentlich und der das sehr edukativ weitergibt. Das hat eben den Vorteil, dass man nicht durchs Peritoneum geht, hat den Vorteil, dass die OP-Zeit noch kürzer ist. Wir brauchen im Schnitt nur 30 Minuten. Ein bisschen aufwendiger ist die Lagerung des Patienten. Die dauert nämlich auch 30 Minuten, wenn man den eben auf den Bauch drehen muss. Aber ich zeige Ihnen hier einen Film. Ich weiß nicht, ob das so gefragt ist, aber ich denke mir, als wenn ich als Chirurg hier spreche, dann zeige ich Ihnen auch, wie das ausschaut. Also das wäre jetzt der Zugang für den ersten Trokar. Da geht man mit einer Schere durch die Faszie, das schaut ein bisschen brutal aus. Die dehnt man mit der Schere auf mit der Außenseite. Dann fahre ich mit dem Finger hinter die 12. Rippe und mache mir ein bisschen Platz dahinter. Dann fahre ich mit dem Finger nach lateral und schneide gegen den Finger einen 5 mm Schnitt. Hier kommt ein 5 mm Trokar hinein. Also mein Finger ist in dem ersten Loch, das zweite Loch bilde ich jetzt und über das erste Loch kommt dann die Kamera. Dann findet man schon so ein Gespinst, das ist sozusagen, sind wir schon im Retroperitoneum, das ist kaum durchblutet und das kann man mit so einem Koagulationsgerät einfach wegschieben oder wenn da kleine Gefäße sind, kann man die auch koagulieren. Oben sehen Sie schon die Muskulatur zu den Rippen und unten sehen Sie jetzt schon, und das ist in der Real World genauso, den Tumor. Also hier, das ist der Tumor, hier jetzt. Und es wird das Gewebe rund um den Tumor eben koaguliert, damit die Gefäße nicht bluten. Sie sehen, dass man praktisch kein Blut sieht, weil jede Durchtrennung sozusagen von einer Verlötung der Gefäße begleitet wird. Hier sieht man den Tumor jetzt schon recht schön. Das ist auf der rechten Seite, wir sind also unter der Leber und direkt neben der Cava. Das Blaue, hier oben ist der Pol der Niere, das hier. Das hier ist der Pol der Niere. Davon wird das abgelöst. Hier hinten sehen Sie jetzt schon die Vena Cava durchschimmern. Da wird sozusagen, da sollte man natürlich nach Möglichkeit kein Loch hineinbrennen. Das kann aber passieren, dass sowas passiert. Man kann das aber endoskopisch auch übernehmen. Das ist an sich kein großes Problem, wenn man das kann. Hier sehen Sie jetzt die Cava schon ausgebreitet. Wir lösen jetzt das Gewebe von der Cava. Die Cava ist ziemlich zusammengepresst, weil wir mit einem Druck von 20 mm Hg arbeiten. Das ist also fast mehr als der Blutdruck in der Cava, dadurch ist die ziemlich komprimiert. Und am oberen Bildrand, hier haben Sie jetzt den Tumor, den ich da hinaufhalte. Das ist die Nebennierenvene, die direkt aus der Cava kommt. Die rechte, die also da schon etwas länger ausschaut, die wird auch einfach verlötet. Die braucht man also gar nicht irgendwie versorgen, sondern das kann man. Das macht diese Operation so leicht, diese modernen Geräte. Jetzt werden die letzten Verwachsungen gelöst. Das hängt dann noch hinten irgendwo, glaube ich, der Tumor. Da sehen Sie, das kann man sich aber einfach durch Drehen dann einstellen. Also die Operation ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt, aber tatsächlich dauert die im Normalfall 30 Minuten. Wenn es sehr leicht ist, bei sehr schlanken Patienten kann das auch mal nur 15 Minuten sein. Es ist wirklich ein schneller Eingriff. Man nimmt das dann in so einen Bergebeutel und wenn der Knoten so klein ist wie hier, bei den Kondylomen, dann kann man den rausziehen. Wenn der ein bisschen größer ist, dann wird er mit einer Gallenblasenfasszange gefasst und herausgezogen. Dann wird er dabei zerstört oder morselliert. Aber wir wissen ja von der, wie wir im Film gesehen haben, dass wir einen komplett im Bergebeutel hatten. Das heißt, wir brauchen keine Sorge haben, dass wir Teile zurückbelassen. Jetzt gehen wir weiter. So würde ein Kornadenom ausschauen. Sie sehen hier eine normale Nebenniere, in der Mitte das graue Mark. So grau sehen die Pheochromozytome aus. Das sind also große graue Tumore. Und hier sehen Sie den Tumor, das wäre eine normale Nebennierenrinde, dazwischen das Mark und die Rinde auf der anderen Seite, die ist so gelb aufgeblasen. Das Kornadenom ist also typischerweise kritzegelb, das kommt hier gar nicht so stark zum Vorschein. Das ist wirklich ein ganz deutliches Gelb, wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man ein Kornadenom sofort und wenn man das am Tisch aufschneidet, weiß man auch schon, dass man erfolgreich war. Kornadenome sind typischerweise klein, also Sie sehen hier, das hat auch ungefähr größten Durchmesser 2 cm. Die sind oft nur 1,5 cm, manchmal 2,5 cm und haben aber eine gewaltige Wirkung. Und wenn man sie rausnimmt, man kann nur das Adenom rausnehmen und Teile der Nebenniere drin belassen, wenn man sich sicher ist, dass dort keine weiteren Adenome sind. Man kann auch die ganze Nebenniere rausnehmen, weil man weiß, dass die andere Nebenniere mehr als ausreicht. Also ein Drittel einer Nebenniere auf einer Seite würde ausreichen, um eine Funktion ohne Substitution zu erhalten. Das wissen wir von den bilateralen Pheochromozytomen bei MEN2A-Patienten zum Beispiel. Also wenn man eine ganze drin lässt, hat der Patient überhaupt kein Problem und ist am nächsten Tag ohne Blutdruckmedikation und geht nach Hause. Und wir haben also den angenehmsten Part, weil wir kriegen die vorselektionierten Patienten von den Labormedizinern, von den Internisten und von den Nuklearmedizinern vorbereitet, wo wir wissen, das Problem ist nur auf einer Seite. Wir dürfen das Problem dann lösen, aber wir können das nur mit der Vorarbeit von so einem Team. Deswegen arbeitet man gerne im Krankenhaus, wo man das um sich versammelt hat. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung.
Professor Schäuber, gibt es Fragen?
Kurze Frage. Die Inzidenz von dieser Operation pro Jahr? Bei also, Ihnen und im Gesamtausstreich?
Also ich mache im Jahr ungefähr 50 Nebennieren und davon sind ungefähr 50 Nebennierenoperationen pro Jahr und ungefähr 15 Kornadenome.
Dankeschön.
Wie viele Leute können das in Österreich oder wo wird das überall gemacht?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Operation nicht die Schwierigkeit ist. Also jetzt im Roboter ist das sogar noch leichter, da dauert es halt länger, die Operation, weil ich mit der Einrichtung mehr zu tun habe. Aber die Operation ist eigentlich keine große Schwierigkeit. Ich glaube, dass die viel größere Schwierigkeit ist, nicht Patienten zu operieren, die diese Operation nicht brauchen. Und natürlich, wenn man Schwierigkeiten hat, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, da ist dann viel Erfahrung notwendig. Eigentlich ist die Operation kein großes Problem, weil man keine größere Anastomose machen muss. Man muss halt beim voroperierten Patienten hat man manchmal Schwierigkeiten. Ich glaube, dass die vorhergehende Diagnostik muss man sehr genau kennen, die muss man sehr kritisch anschauen. Ich kriege zum Beispiel aus Österreich ganz viele Patienten mit einem Venensampling, wo es heißt, das ist eindeutig, das ist dort. Und wenn man sich es anschaut, kommt man drauf, dass in der rechten Nebenniere gar nicht drin war, weil das Cortisol so niedrig ist dort. Das erkennen nur die zuweisenden Internisten nicht und weisen mir das zur Operation zu. Also ich glaube, die wahre Schwierigkeit liegt in der Patientenauswahl und das sorgfältig anzuschauen und zu sagen, der gehört operiert und der gehört nicht operiert, weil einen multifokalen Korn zu operieren ist halt ein Kunstfehler, der aber, glaube ich, gar nicht so selten passiert. Bei den Nebennierenrindenkarzinomen ist das ein bisschen anders, da kann das durchaus schwierig sein, aber das ist ja noch deutlich seltener. Also die operative Schwierigkeit ist meiner Ansicht nach nicht so groß. Natürlich ist bei allen Dingen, das ist ja auch bei der Hernie so, einer, der eine Hernie sehr oft operiert, wird das besser machen als einer, der das ab und zu operiert. Und so ist das natürlich bei der Nebenniere auch. Und da das insgesamt ein seltenes Krankengut ist, glaube ich, dass man beim erfahrenen Chirurgen in sehr guten Händen ist. Aber das liegt nicht daran, dass die Operation besonders schwer ist, sondern nur, dass es die Leute ganz selten machen. In vielen Häusern wird eine Nebenniere im Jahr gemacht. Das ist natürlich nicht sinnvoll.
Der Professor Seemann hat ja kurz vorgestellt die Geschichte aus England mit dem gastralen Zugang. Was halten Sie davon?
Transgastral? Ja, das ist eine ganz lustige Methode. Hat man halt gar kein Loch mehr. Das ist machbar. Es gibt auch den transvaginalen Zugang. Also es gibt alles Mögliche. Das ist halt Narbenvermeidung. Wenn einer das sehr geschickt macht, warum nicht? Einer der berühmtesten laparoskopischen Chirurgen hat so seinen Job verloren. Der hat nämlich transgastral eine Gallenblase entfernt in New York. Und das war eine Schauspielerin und die wollte auf keinen Fall eine Narbe haben. Und er hat das transgastral gemacht, sehr geschickt, mit Needleports und ohne Narbe. Und als die Patientin aufgewacht ist, war alles gut. Und er hat gesagt, ja, sie dürften jetzt ein paar Tage nichts essen, weil wir haben ja ein Loch jetzt im Magen und das muss jetzt erst verheilen. Und die meinte, darüber hätte sie nicht aufgeklärt, hat ihn verklagt und der ist gekündigt worden. Also nur eine Anekdote. An sich ist das eine lustige Sache. Gar nichts. Die hat nur 3 Tage oder 4 Tage nichts essen dürfen, bis das verheilt war. Aber darüber war sie nicht aufgeklärt und deswegen hat sie den Garnier, der Michael Garnier ist der Chirurg, der hat dann sich so auch verbessert wieder. Also der ist nach wie vor einer der berühmtesten endoskopischen Chirurgen, aber sehr guter Techniker. Aber der hat seinen Job verloren damals. Bitte.
In dem historischen Haus noch eine historische Frage. Sie haben 1902 die Operation gezeigt mit einer sehr hohen Mortalität. Wissen Sie, woran die Patienten gestorben sind? War das einfach im Zuge der Zeit einfach die Infektion nach einer Operation oder die schlechte Diagnostik davor?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Es ist ja sehr oft da auch in Lokale operiert worden mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das waren ja unglaublich geschickte Chirurgen, ja, die in wenigen Minuten das Problem lösen mussten. Da kam es noch öfters zu groben Blutungen. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Tumor neben der Cava liegt oder neben der Aorta liegt, dass das häufig Blutungen gewesen sein werden oder Leberverletzungen oder Pankreasverletzungen auf der linken Seite. Und dann, also man könnte sich vorstellen, woran es liegt, aber ich weiß es nicht.
Können Sie
damals war Operation einfach eine brandgefährliche Sache. Man ist am Blinddarm verstorben.
Ja. Aber es gab ja auch eine Vorära der endoskopischen Chirurgie, als es das noch nicht gab. Ich weiß nicht, 70er Jahre oder wann hat das begonnen?
Ja, bis in die 80er Jahre.
Bis in die 80er. Waren da die Mortalitätsraten höher als jetzt?
Nein, die war auch extrem niedrig, nur sind die Patienten halt mit einem großen Schnitt lange im Krankenhaus gelegen.
Ja,
also
okay.
Der Vorteil der endoskopischen Chirurgie ist heute die bessere Übersichtlichkeit. Das war am Anfang ja auch nicht so, da waren die Kameras ja deutlich schlechter. Aber immer schon der minimalinvasive Zugang mit sozusagen dem Patienten, der sehr schnell genäst.
Vielen Dank.
Ja, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen, ja, bei diesem kalten, nassen Tag und allen Vortragenden. Und wer noch Zeit hat, bitte kommen Sie zu einem kleinen Get-Together und natürlich auch alle Leute, die im Internet teilgenommen haben. Vielen Dank und schönen Abend.